Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 270, dem Podcast von dvdnar.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind
Andreas, hallo.
Und Stefan, hallo.
Ja, und wir starten wieder wie gewohnt rein mit unseren Trailern, die Stefan für uns ausgesucht hat. Und der erste Trailer ist Visions mit Diane Krüger. Andreas, wie fandest du den?
Solide, sagen wir so. Nicht ganz uninteressant und solide, aber auch nicht wirklich so hundertprozentig meins, glaube ich. Ich bin mir auch noch unsicher. Ich glaube, da muss ich mal ein paar Stimmen abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass Stefan den eher guckt und dann warte ich mal, was er dazu sagt, oder?
ja. Weiß ich gar nicht, ob es eher... Ich sehe es auch so. Solide, sah einigermaßen interessant aus. Ich hätte vielleicht auch ohne die Vision, wie der Titel schon sagt, damit leben können. Dass es einfach so ein Psychothriller ist mit, ne, Frau kommt ins Spiel und von früher und so weiter. Ohne das Ganze drumherum mit dem, sie hätte auch so eine Pilotin sein können. Wie gesagt, ohne diese, wie der Titel schon sagt, Vision. Deswegen bin ich nicht so ganz angetan. Also es sah nett aus und schauspielerisch bestimmt auch völlig okay. Aber hat mich jetzt auch nicht so ganz gepackt. Ich würde ihn mir angucken, wenn er irgendwie im Streaming-Abo mit drin ist. Aber auch da jetzt nicht unbedingt gleich, sondern irgendwie bei Lust und Laune mal. Dementsprechend, ja. Oh, mal gucken, ob der irgendwann mal geschaut wird.
Ja. Ja, aber solide ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung für den Trailer. Mir ging es ähnlich. Ich kann mich auch dir, Stefan, anschließen, so als in Anführungszeichen regulärer Psychothriller oder so, wäre er, glaube ich, auch okay gewesen. Die Landschaft oder die Location ist cool da an der französischen Küste irgendwie mit dem tollen Segelboot auch davor. Also es sah auch ganz ordentlich aus. Durchaus reizvoll, aber jetzt auch kein Must-See-Kandidat irgendwie. Aber wie du schon gesagt hast, wenn er irgendwo mal auftaucht, dann bin ich da sicherlich auch nicht abgeneigt.
Wobei wir ja noch gar nicht wissen, woher die Visionen kommen, ob die jetzt tatsächlich übernatürlicher Natur sind oder
Drogen. Weil sie zu nah an der Sonne fliegt.
Ja, kann der nicht mal, aber ich meine, der Mann wirkt ja auch etwas suspekt, ob der was damit zu tun hat oder so. Also gibt ja viele Möglichkeiten, in welche Richtung das geht.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie plötzlich ein Horrorfilm sein wird, sondern irgendwie entweder psychische Probleme oder Drogen im Wein oder sowas, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ja deswegen, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie plötzlich so ein übernatürlicher Schocker wird oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Würde vielleicht nicht ganz passen, aber wer weiß, wie das Endprodukt ist. Also,
und ich muss gleich mal vorwegnehmen, ich hatte schon so irgendwie thematisch haben wir heute so sehr ähnliche Filme, die wir, glaube ich, irgendwie umschreiben können als A, entweder kaputte Beziehungen oder C-Movies.
Ja. Dann kommen wir doch gleich mal zu einem von diesen C-Movies.
Ja, oder D, ich war, bin mir nicht so ganz sicher.
AA-Movies wie Asylum. Stefan, Pandora, Fire and Ice, wieso hast du uns den Trailer eingebrockt?
Ja, ist doch ein großer Kinofilm, der dieses Jahr noch rauskommt, oder? Eben,
ja.
Ich meine, da was gelesen zu haben, Pandora. So. Und, aber irgendwie James Cameron hat, glaube ich, auch nachgelassen. Ich weiß nicht, das sah ein bisschen billig aus.
Ja, da haben wir schon Besseres von ihm gesehen.
Ja. Ach so, The Asylum steht da. Okay, ja, oh, da bin ich drauf reingefallen. Ja, dann würde ich sagen, C-Movie trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, ist natürlich kacke, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Sieht tatsächlich besser aus als manch anderes von The Asylum, weil...
Ich
passiert wollt, zumindest was im Trailer.
Ich wollte auch sagen, dass die Effekte teilweise besser aussehen wie bei manchen Hollywood-Filmen mit dreistelligen Millionenbudget. Also,
ja, aber ich fürchte auch, das waren
alle nicht wirklich.
Also ja, sieht blöd aus. Ist halt so ein typischer Asylum-Mockbuster irgendwo, wo sie versuchen, da irgendwelche Leute irgendwie zu locken und aus Versehen dazu greifen, falls überhaupt. Ja, die haben in letzter Zeit nur Schrott rausgebracht. Wie gesagt, es sieht besser aus als manch anderer Film aus aus der Schmiede aus der letzten Zeit. Aber man hat so die Befürchtung, dass die alle Effektszenen schon im Trailer drin haben, weil die letzten zwei, die ich mir irgendwie im Vorspulmodus irgendwie angeguckt habe, weil die auch so nicht ertragbar waren, war halt wirklich nur Gelaber, Gelaber, Gelaber und dann irgendwie zwei, drei Effekte für den Trailer und dann wieder Gelaber, 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 pure Langeweile und Inkompetenz. Also ja, da sieht der hier schon noch besser aus, aber nicht mal ich würde mir den angucken.
Ja. Und ich auch nicht.
Nee, ganz sicher nicht. Bis jetzt hatte ich auch immer das Gefühl, wenn die so irgendwie so einen Titel haben, dass das dann auch immer wenigstens ein bisschen in die Richtung vom Originalfilm geht, aber diesmal haben sie einfach nur den Titel geklaut.
Ja, und vielleicht eine leichte Öko-Botschaft so noch mit drin und blaue Männchen, ja, zumindest auf dem Thumbnail ist einer drauf.
Ja,
was soll man sagen?
Ja, wir breiten den Mantel des Schweigens am besten drüber aus. Ja.
Ich dachte, ich nehme auch mal so einen
hier. Ja, nein, es ist völlig in Ordnung. Wir können einfach sagen, das ist scheiße, es bleibt scheiße und wir gucken es nicht an.
Aber vermutlich werden sie doch mehr damit einnehmen, wie sie ausgegeben haben dafür.
Das kann passieren.
Ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich allein.
Immerhin haben sie ja ein bekanntes Gesicht tatsächlich mit dabei.
Ja, aber der ist so oft schon dabei in letzter Zeit. Entweder er oder, keine Ahnung, Michael Paré ist andauernd mit dabei. Bevor gestorben ist, Tom Sizemore und Michael Madsen und ja, im Moment halt Eric Roberts.
Ja. Ja, der muss halt auch seine Rechnungen bezahlen.
Ja, das stimmt. Seine Rente, ne?
Ja. Gut. Noch was zu Pandora, Fire and Ice.
Nein. Nee, schnell weiter.
Wer auch Rechnungen bezahlen muss, ist Mila Jovovich in Protector und ich sag mal, she has a very particular set of skills. Und Mila Jovovich.
And the 72 hours were also mentioned.
Ja, genau. Und Colonel Troutman ist auch dabei.
Scheinbar. Ja, genau. Den habe ich auch erkannt. Ne? Also es ist eine Mischung aus Taken und Rambo im Endeffekt.
Ja, der Regisseur war, oder? Ne, war nicht der.
Ich glaube, dass der vom letzten Rambo
vom Last oder? Blood Rambo auch ist.
Ja, so deswegen. Okay, da hat er sich da bedient.
Ja. Und also inhaltlich, also der letzte Rambo ist ja auch inhaltlich ähnlich mit dem Kind, das nach Mexiko entführt wird. Und jetzt sucht Mila Jovovich ihr Kind. Oder die Entführer und ja, die X-Taken-Variante. Ich muss gestehen, ich bin nicht abgeneigt. Ich würde mir den sicherlich auch anschauen, aber ich erwarte mir halt auch echt nichts davon. Aber Mila Jovovich halt irgendwie.
Sehe ich eigentlich auch so. Also ist einfach, in letzter Zeit hat sie ja so billig Sci-Fi-Dinger gedreht oder zumindest, keine Ahnung, ne, mit ihrem Paul Anderson da immer so ist. Greenscreen-Orgien, das ist ja schon fast eine Abwechslung hier. Andererseits, wie du selbst sagst, ist halt ein total einfallsloser Taken-Klon mit ein bisschen Rambo mit drin. Das ist ein klassischer Streaming-Kandidat, den würde ich mir angucken. Einfach, wenn man mal sowas braucht, einfach, Kartell, Menschenschmuggler, böse Leute, Miller macht sie platt, man weiß, wie der ausgehen wird, der Film. Ja. Wer gerade Lust auf sowas hat, ist, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben. Ich denke, der wird auch solide umgesetzt sein. Kein Überflieger und kein Kinofilm, aber so für so einen Streaming-Abend, wenn man in der richtigen Stimmung ist, ich glaube, da kann man deutlich Schlechteres machen, aber natürlich auch zu besseren Sachen greifen.
Ja, denke ich auch. Also so, wenn er mal auf Netflix oder Prime auftauchen sollte, dann werde ich mir den sicherlich auch angucken.
Ja, und wenn er solide umgesetzt ist, dann ist er zwar nicht überraschend neu, aber dann ist es ja auch was wert.
Ja.
Unterhaltsamen Abend vielleicht. Aber ja, die Erwartungen vielleicht ein bisschen im Zaum halten.
Ja, aber da hat man, glaube ich, auch gar nicht große Erwartungen einfach mehr.
Nee.
Weil jeder, den Trailer guckt, wird sagen, hey, Taken mit einer Frau mal wieder. Gibt's auch schon mal.
Ja.
Oder Hollywood war in der Tat der Meinung, dass wir uns alle nicht mehr an Taken erinnern können. Aber
das kann ist auch sein. Nicht eher, nee. Ne? Ja, man weiß es nicht.
2008.
Ja, so das ist doch schon, ich wollte gerade sagen, doch schon länger als gedacht.
Ja, es gab ja noch Fortsetzungen, eine TV-Serie Taken und
Ja.
ja.
Aber es ist zumindest, von 2008 ist ja bis jetzt gut, vermutlich keine großen Kinogänger, aber zumindest eine Generation herangewachsen, die vielleicht Taken nicht gesehen hat.
Ja,
Aber
das
stimmt,
mag
ja.
sein. Ja. Aber ob Mila Jovovich die ins Kino oder vom Bildschirm lockt, ist auch vielleicht so die Frage.
Vermutlich auch nicht, ja.
Ja.
Gut, ja, lockt uns Kate Mara ins Kino, Andreas, mit dieser
Nein,
Tatsche.
mich nicht. ja, sie hat irgendwie auch jetzt ein bisschen so den Zug verpasst, bekommt man so ein bisschen das Gefühl. Und ja, auch der Dutchman, ja, so irgendwie eine merkwürdige Mischung aus, man weiß es nicht genau, psychologische Kriegsführung Mann gegen Frau oder was sie da vorhat oder warum sie ihn auf dem Kika hat, ob sie, keine Ahnung, auch irgendwas Übernatürliches ist oder nicht, das weiß man anhand vom Trailer auch nicht. Also problematische Beziehung, wie ich auf jeden Fall am Anfang schon erwähnte, aber eine, die ich, glaube ich, nicht unbedingt gucken muss.
Ich würde sie mir eher angucken als Visions irgendwie. Weiß nicht genau warum, aber weil ich irgendwie das Gefühl habe, der könnte flotter sein oder so.
Schräger
Nicht bei
auf
der
jeden
An
Fall.
Ja, genau. Und vielleicht, weil der erste so europäisch ist und deswegen vielleicht so ein gediegenes Tempo hat, weiß ich nicht. Er kam mir irgendwie so ein bisschen schräger vor und das hat mich ein bisschen mehr angesprochen. Ist definitiv auch kein Film, hinter dem ich jetzt herjagen würde, aber wie schon bei Visions. Ja, wenn er einem begegnet und tatsächlich, wenn die beiden irgendwie zeitgleich erscheinen würden, würde ich wahrscheinlich irgendwie eher zu Dutchman greifen. Jetzt nicht wegen Kate Mara, nein. Die mag ich zwar, aber ich mag auch Diane Kruger. Aber irgendwie vom Trailer her würde ich sagen, irgendwie glaube ich, der ist ein Tick unterhaltsamer. Der andere mag vielleicht ein bisschen schauspielerisch besser sein und handwerklich schicker. Aber ich glaube, vom Unterhaltungsfaktor, Bauchgefühl, wäre Dutchman für mich ein bisschen ansprechender.
Ja, ich weiß nicht so recht. Also wäre jetzt auch nicht ganz abgeneigt. Ich meine, es sind ja durchaus noch ein paar andere bekannte Gesichter dabei, wie Sassy Beats und der Psychologe, mir fällt der Name nicht ein. Also irgendwie so ein Doppelnamen. Wir haben auch schon ein paar Mal gesehen.
McKinley Henderson.
Ja, genau. Und ja, also so richtig gepackt hat er mich nicht, aber so mit ein bisschen mit diesem Hintergrund der Besetzung und so, ja, wäre es vielleicht auch mal so ein Leih- oder Streaming-Kandidat für mich. Allzu viel erwarten würde ich mir da auch nicht. Könnte dann ganz interessant sein. Man hat so ein bisschen Nachtaufnahmen in New York, auch im Trailer so ein paar wenige gesehen. Das kann dann noch so vielleicht so ganz, ganz so ein Hauch an Interesse wecken, aber ja, also eine Vorfreude oder große Erwartung oder so hätte ich jetzt da auch nicht dran.
Ja. Ich habe durch Zufall übrigens letztens irgendwie erst erfahren, dass Sassy Beats ja Berlinerin ist, Andreas.
Wer ist Berlinerin?
Die Sassy Beats.
Echt?
Ja, die ist,
Ja,
Okay.
genau. War mir irgendwie vorher auch nicht bekannt, aber
Ich habe
irgendwie
das
hatte ich
irgendwie
das.
mal. Ich glaube, zu Deadpool 2 oder so in irgendeinem Interview hat sie, habe ich das irgendwie mal mitbekommen oder so, dass die ja aus Deutschland ist.
Ja. Genau, ich hatte auch irgendwie einen Bericht über halt Deutsche, die im Ausland gerade gut
Ja.
laufen oder sowas gelesen. Und da war die auch bei, wo ich dachte, ja, okay, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Aber
Okay.
wieder was
Ja,
dazu
ich
gelernt.
habe, glaube ich, nicht so viel mit ihr gesehen, deswegen.
Ja, ich jetzt auch nicht unbedingt. Also die Deadpool 1 habe ich sie irgendwie in
Ja.
Erinnerung und irgendwo, glaube ich, noch, aber
Ach so, The
tatsächlich sonst
Harder
nicht.
They Fall habe ich sie, da kriege ich genau.
Ach ja, richtig, stimmt, da war die auch
Da
bei.
war sie auch mit dabei, ja.
Ja.
Ja, ist ja schön.
Bullet Train.
Nur so als Anekdote am
Ja,
Rand.
finde ich immer ganz nett sowas, ja.
So.
Gut. Ja, sonst noch was zu The Dutchman?
Nope.
Nein, von mir auch nicht.
Dann nächster Trailer. All You Need Is Kill. Ein Animationsfilm. Anime ist es ja, glaube ich, nicht. Wie sind wir auf
Ja,
den
doch,
gekommen, Stefan?
könnte man
Oder
schon
ja.
sagen.
Ja, ich bin auf den gekommen, weil das ja die Vorlage von Edge of Tomorrow ist. Das ist der Manga, auf dem Edge of Tomorrow basiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil irgendwie hat er mich schon da massiv dran erinnert. Jetzt weiß ich auch warum.
Ja, genau. Ich auch den Murmeltiertag hatte ich auch
beim Trailer. Genau, ist tatsächlich die Manga-Vorlage, auf die Edge of Tomorrow basiert. Natürlich, Edge of Tomorrow hat das ein bisschen alles umgeschrieben, wie man auch am Trailer nicht wiedererkennen kann, sozusagen.
Ja aber, ich fand, man hat schon so mit den den Aliens und dem wiederholten Aufwachen, das Bekämpfen und so, so hat mir schon tatsächlich Edge of Tomorrow Vibes gegeben.
Ein bisschen, ne? Also auf jeden Fall. Irgendwie hat der Trailer, habe ich irgendwie gelesen, so ein bisschen Kritik bei den Fans, sage ich mal, bekommen, weil der Animationsstil anders ist als die Zeichenvorlage. Ja. Aber wie gesagt, bin auch kürzlich erst drauf gestoßen. Ich glaube, irgendwie vor 2 Tagen kam der Trailer überhaupt raus und wo ich dachte, den Titel kennst du doch irgendwo her.
Yeah.
Und dann habe ich geguckt und dachte, Edge of Tomorrow, der hatte auch irgendwie, sollte ursprünglich auch irgendwie so heißen, aber den haben sie dann umgetitelt. Und das ist, so bin ich drauf gekommen, um das so zu sagen.
Wobei Edge of Tomorrow ja eben im Titel schwierig ist, der ist ja oft auch noch mit Live, Die, Repeat auf dem Cover dann nochmal als Alternativtitel oder so. Hm. Also so ganz einig waren sie sich da wohl nicht.
Ja. Aber ich fand den Trailer auch nett. Also ich bin jetzt nicht so der Anime- oder Manga-Fan. Ab und an gucke ich mir schon mal sowas in diese Richtung an, einfach aus Neugier und so. Und vom Trailer her fand ich es nett. Ich bin halt auch interessiert dran, weil die Connection zu Edge of Tomorrow da ist. Das macht mich einfach ein bisschen neugieriger, als wäre da jetzt einfach so, in Anführungsstrichen, ein Anime-Trailer. Aber ich fand das alles ganz nett anzusehen und würde aus Neugier einfach gucken. Nicht, weil ich jetzt, wie gesagt, irgendwie das besonders oft gucke, sowas in dem Stil. Aber vor dem Hintergrund ist das so ein kleiner Pull-Faktor für mich.
Ja, würde ich mir auch anschauen. Ich habe im Trailer sind ja auch ein paar andere Filme genannt von dem Studio, glaube ich, das da irgendwie mit beteiligt ist. Tekkon Kinkreid zum Beispiel. Den habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Das ist auch ein älterer Anime. Der hatte auch schon einen sehr eigenwilligen Stil, was die Animation betrifft. Der war aber auch relativ unterhaltsam.
Okay. Ja, bei mir auch ein gewisses Interesse ist durchaus da und jetzt auch mit dem Hintergrund, dass es eben die Vorlage zu Edge of Tomorrow ist, durchaus noch ein bisschen mehr. Ich muss gestehen, ich mochte den Zeichenstil der Figuren nicht. Also das Hintergrund und Umgebung fand ich alles okay, aber den Zeichenstil der Figuren oder der Charaktere, der hat mir irgendwie nicht zugesagt. Das ist vielleicht dann noch so ein kleiner Abschreckungsfaktor.
Ja, das ein bisschen kann ich auch nachvollziehen. Das war bei Tekkon Kinkreid auch schon so.
Ja, also den habe ich auch gesehen.
Ja.
Sehen die Figuren irgendwie, natürlicher ist jetzt auch das falsche Wort vielleicht, aber ist das Stil ein bisschen anders, meines Erachtens.
Ja, aber so
ähnlich.
Schon ähnlich. Ne?
Also geht in die Richtung, aber irgendwie hat mich der auf den falschen Fuß erwischt. Vielleicht ist es auch nur diese rote Kurzhaarfrisur. Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung. Das ist irgendwie, stieß mir das beim Trailer schauen schon auf. Gut. War sonst noch was zu All You Need Is Kill?
Nee.
Nope. Dann kommen wir zu unserem letzten Trailer Pose, Andreas.
Ja, wieder problematische Beziehungen, würde ich mal sagen.
Ja.
ja, okay auch und mäßig interessant für mich, sagen wir mal so. Könnte ganz nett sein als Thriller, aber ich weiß nicht, ich bin ein bisschen übersättigt, ist vielleicht das falsche Wort, aber von ein bisschen James McAvoy inzwischen so in seinen Baddie-Rollen, weiß nicht, das ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Er hat ja in diesem Split hat er ja schon so eine Rolle gespielt. Ja, fand ich jetzt auch nicht so wirklich gut. Und den habe ich zwar nicht gesehen, aber in dem Remake mit dem, wie hieß der?
Speak No Evil.
Speak No Evil, genau. Da hat er auch schon so ein Typis gespielt und jetzt hier wieder. Ja, vielleicht, aber auch, da muss ich, glaube ich, auch in Stimmung sein und er muss definitiv irgendwie auf dem Streamingdienst sein, damit ich den gucke.
Ja. Mich hat er eigentlich überhaupt nicht interessiert, muss ich gestehen. Irgendwie kalt gelassen, der Trailer. Und ja, wie du schon sagst, also er kann es ja, diese Rollen und so ein bisschen diese Psychos spielen. Also das nimmt man James McAvoy ja durchaus ab, aber wie du schon gesagt hast, ist es durchaus ein bisschen oft jetzt auch und mich hat er dann inhaltlich auch einfach nicht interessiert, da diese zwei Pärchen, die sich da auf diesem Landhaus treffen und ach ja, schön.
Ja.
Glaub ich nicht. Nee, ist nicht unbedingt was für mich.
Ja, bin ich bei Andreas, also nicht ganz so wie bei Wolfgang, so ganz kalt hat er mich nicht gelassen. Ein bisschen Interesse ist da, aber ist halt auch wirklich so ein klassischer, wenn er im Streamingdienst läuft und man vielleicht mal Lust drauf hat. Ich kann das nachvollziehen, das mit McAvoy, dachte ich nämlich zuerst auch, er spielt wieder so eine Rolle. Ich habe auch Speak No Evil noch nicht gesehen, aber auch vom Trailer her kam es mir auch so gleich in Erinnerung und dementsprechend würde ich auch sagen, ja, vielleicht noch nicht übersättigt, aber die Tendenz ist schon da. Und ja, also dementsprechend mal gucken, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich dann auch wirklich eine spontane Entscheidung. Aber ins Kino auf gar keinen Fall oder sowas.
Ja, gut, dann wären wir mit unseren Trailern für diese Ausgabe durch. Und dann kommen wir zu unserem Last Scene und da wird Stefan dieses Mal anfangen.
Genau, ich habe mir mal wieder eine Serie angeguckt, von der es nur eine Staffel gibt, aber die wollte ich ganz gern sehen. A Murder at the End of the World aus dem Jahr 2023. Für FX, für den Sender produziert. Und ja, worum geht's da? Es geht im Prinzip, ist eine zweigeteilte Handlung. Ich fange mal mit den Flashbacks an, weil es gibt Flashbacks. Es spielt so ein bisschen in der Vergangenheit. Es geht dort auch hauptsächlich um Darby, gespielt von Emma Corrin. Sie ist ein junges Mädel, die auf dem Lande aufwächst und ihr Vater ist, ja, arbeitet irgendwie für Gerichtsmedizin und sowas und sie kommt dadurch da mit Leichen in Berührung, entwickelt Interesse dran, auch nachzugucken, woran sie gestorben sind, halt im Prinzip so ein bisschen in die Fußstapfen ihres Vaters, aber ja, stellt ein paar Zusammenhänge zwischen ein paar ermordeten Frauen da her, beziehungsweise versucht es rauszufinden übers Internet, stellt es in Foren rein, kommt somit auch so mit anderen Internet-Sleuths in Kontakt und gemeinsam vor allem mit Bill, gespielt von Harris Dickinson, ja, kommen sie so ein bisschen einer Sache auf die Spur, dass da ein potenzieller Serienkiller ist, der immer Schmuck von dem vorherigen Opfer bei dem nächsten Opfer hinterlegt und so versuchen sie halt die Verkettung herzustellen, weil das meistens unidentifizierte Leichname sind, die halt auch nicht irgendeiner Kette von Mordopfern zugeordnet werden können. Die beiden ziehen also los und versuchen der ganzen Geschichte so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Das gelingt denen auch, denn als die Handlung einsetzt, ist Darby gerade dabei, einen Bestseller vorzutragen. Sie hat quasi die Erlebnisse von damals in ein Buch gefasst. Inzwischen ist die Beziehung oder ja auch die Beziehung, die daraus entstand, mit Bill auseinandergegangen. Und wie das so kam, was dort in der Vergangenheit passiert ist und wie die auseinandergegangen sind, wird auch im Rahmen der Flashbacks thematisiert. Nun aber in die eigentliche Gegenwart der Handlung. Wie gesagt, Emma Corrin spielt die Darby und die ist halt da bekannt für ihre ja, erstmal für das Buch, das sie geschrieben hat und einfach für ihre nachforscherischen Qualitäten. So ein Gen Z Amateur Sleuth, kann man so sagen. Und sie erhält eines Tages, achso, und sie ist eine Hackerin, muss man auch sagen. Sie arbeitet auch mit dem Internet, hat halt auch viele Hackkünste entwickelt und ist eine Hackerin. Und eines Tages erhält sie eine Einladung zu einer geheimen Veranstaltung von einem großen Multimillionär-Tech-Unternehmer, Andy Ronson, gespielt von Clive Owen. Sie geht der Sache, also nimmt natürlich an, einfach weil sie neugierig ist und wird rausgeflogen nach Island auf zusammen mit 8 anderen Personen. Und da stellt sich schon im Flieger heraus, dass es verschiedene Personen sind aus verschiedenen Bereichen, die einfach für Andy Ronson interessant sind. Da ist eine Dame aus Japan dabei, aus China dabei, die dort Smart Cities baut. Es ist ein Hollywood-Regisseur dabei, ein Unternehmer und sowas halt. Und ja, diese interessante Truppe wird dort rausgeflogen, quasi nach Island in ein abgelegenes Hotel. Und soll dort quasi einen Think Tank bilden, beziehungsweise über dieses Wochenende einfach sich austauschen und ja, auf neue Ideen kommen und die Welt voranbringen auf dem technischen Sektor. Was es das besonders interessant macht, ist, dass Darby immer Fan von einer bekannten Hackerin war, Lee Anderson, gespielt von Britt Marling. Und die ist mit Clive Owens Figur, also Andy, verheiratet. Das weiß sie auch und somit hat sie natürlich auch die Chance, ihr Idol zu treffen. Also Lee in dem Fall. Die haben auch einen Sohn, Zuma, der ist da halt auch als einziges Kind mit dabei in dieser abgeschiedenen Location und sie ist sich nicht ganz sicher, warum sie eigentlich eingeladen wurde, ob Lee sie eingeladen hat wegen der Hackerverbindung oder ob Andy sie eingeladen hat. Nun ja. Wie der Titel schon sagt, A Murder at the End of the World geschieht. Achso, ich muss dazu auch sagen, überraschenderweise ist Bill auch eingeladen. Ja, den hat sie schon, wie gesagt, länger nicht mehr gesehen. Der ist inzwischen Künstler geworden. Sie hat natürlich verfolgt, wie er karrieretechnisch fortgeschritten ist. Er hat auch verfolgt, dass sie bekannt geworden ist durch die Sachen und die haben also noch eine Verbindung zueinander. Aber die sind halt damals auseinandergegangen. Hier treffen sie sich wieder. Was sie so ein bisschen halt überrascht und auch ja, vom Kopf stößt in dem Sinne. Ja, und die müssen erstmal wieder so miteinander klarkommen. Aber dann geschieht halt ein Mord. Wer ermordet wird, sage ich nicht. Auf jeden Fall kommt natürlich auch, weil wir ja in der schneebedeckten Landschaft Islands sind, auch ein Schneesturm dazu. Man wird eingeschneit. Kommt aber raus, dass unter dem Hotel halt auch ein Gebäude, Bunker, Komplex ist, ein Doomsday-Bunker. Und dann ist es halt im Prinzip eine Murder-Mystery in diesem Bunker. Es gibt Rückblenden und natürlich auch wird langsam rauskommen, warum Andy halt die Leute eingeladen hat, was so deren Ziel ist. Es sterben auch noch weitere Leute und es stellt sich auch heraus, dass die Todesfälle alles irgendwie mit ja, computergesteuerten Sachen zusammenhängen. Also jetzt nichts irgendwie großen Roboter greift an oder so ein Blödsinn, aber es ist halt etwas, was gehackt werden kann und da kommen natürlich auch Darbys Künste ins Spiel. Ja, was mich an dieser Serie gereizt hat, war auf jeden Fall, dass die Creator der Serie Britt Marling sind und Sal Batmanghili. Ich hoffe, ich habe seinen Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Die mag ich beide sehr gern, einfach weil die schon öfters miteinander zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel bei Sound of My Voice, The East und The OA, die ja auch 2 Staffeln lang auf Netflix zu sehen war. Von allen 3 Titeln habe ich auch Reviews im Forum hinterlegt. Ich mag einfach den Stil der beiden, ist eigenwillig, ist nicht wirklich optimal. Also nicht so, dass ich begeistert bin, aber es ist interessant. Und das mag ich gern. Britt Marling hat auch hier Regie geführt bei einzelnen Folgen, Sal Batmanghili auch. Und die beiden haben das Ganze auch konzipiert. Und wie gesagt, Britt Marling spielt halt auch einer der Hauptrollen. Weitere Rollen, die auch interessant sind, neben Clive Owen ist zum Beispiel die chinesische Dame, die ich erwähnt habe, wird von Joanne Chen gespielt. Kennt man aus Twin Peaks, The Jugger und Wedlock aus dem späten 80ern, frühen 90ern. War schön, sie mal wieder zu sehen. Raul Esparza spielt mit, den ich aus der Hannibal-Serie kenne. Alice Braga spielt mit, die man auch aus Predators, weil das, glaube ich, kennt und verschiedenen anderen Filmen. Und dann waren ein, zwei, drei bekannte Gesichter, die einfach so auftauchten, jetzt nicht übermäßig bekannt ist. Das ist natürlich Clive Owen und Emma Corrin in der Hauptrolle, die ihre Rolle einfach ziemlich cool spielt. Sehr, sehr verletzlich auf jeden Fall und verunsichert, aber halt auch zielstrebig. Klar, sie ist eine Nachforscherin und sowas. Mit der Hackerin hat sie so ein bisschen, ich will es jetzt nicht wirklich sagen, aber Lisbeth Sander-Vibe einfach, das kann sie, sie ist auch so ein bisschen punky. Also alternativ kann man eher sagen. Aber das ist so das Beste an der Serie, auf jeden Fall das Setting, die Darsteller, während alles andere so okay ist. Die Serie lässt sich Zeit, es ist ein Slowburn, definitiv, baut ganz viel auf in Sachen Nebenplot-Geschichten und Technik und Gerede über Reichtum, Vermittlung von Reichtum, Kunst und Zukunft, Smart Cities, Problematiken damit, Gefahren der Technik und so weiter, bringt alles nicht ganz zufriedenstellend zum Abschluss. Es ist aber auch nicht Kern der Sache, sondern im Prinzip, ja, das fließt alles auch in die Auflösung mit rein, aber hätte man noch mehr in die Tiefe gehend ausloten können, was aber, glaube ich, keiner wollte, weil so gesehen, wie gesagt, dadurch, dass es eh schon Slowburn ist, mit langen Einstellungen, mit langen Szenen, mit vielen Dialogen, kaum Action drin, ist es sowieso eine ruhige erste Staffel oder eine ruhige Staffel. Es gibt keine zweite Staffel, muss man auch sagen. Und die Auflösung ist nett. Ich benutze das Wort bewusst. Sie ist eigentlich völlig zufriedenstellend, aber man hätte auch die noch weiter in die Tiefe gehen können. Eigentlich ist sie völlig okay, aber sie wirkt dadurch, dass sie präsentiert wird und dann sitzt man davor und denkt, ja, ist völlig okay, aber das war es jetzt schon. Also man hätte irgendwie ein bisschen mehr erwartet, obwohl es eigentlich objektiv gerade eine zufriedenstellende Auflösung war und wo man auch nicht sagen muss, ja, es war an den Haaren herbeigezogen oder so. Es war tatsächlich gar nicht ungeschickt, das Ganze, sondern ist nicht unclever, definitiv nicht. Aber so manche Sachen hätte man auch gedacht, okay, das hätte man jetzt ein bisschen intensiver beleuchten können, während andere Sachen, wo man auch sagen könnte, das hätte man ein bisschen straffer gestalten können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich so in dieses Tempo eingegroovt. Es sind 8 Folgen insgesamt. Nee, Entschuldigung, 7 Folgen insgesamt. Wie gesagt, ist ein definitiver Slowburn. Ist nichts für jedermann, aber eigentlich waren die anderen Filme von den beiden, von Marling und Bud Mangili, auch Slow Burns, also ich habe eigentlich das gekriegt, was ich wollte. Ist nicht so abgefahren wie DOA, hat auch keine übernatürlichen Komponenten oder so ähnliches, aber es gibt auch deutlich bessere Murder Mysteries da draußen. In Deutschland läuft er auf Disney Plus und wie gesagt, war eine FX-Serie, die ich ja für Freunden solcher Art von Geschichten relativ solide empfehlen kann. Für Marlene und Bud Mangili-Fans, von denen es wahrscheinlich nicht so viele da draußen gibt, kann ich sie auf jeden Fall empfehlen, weil es, wie gesagt, darstellerisch und so gut ist. Und wer sich so ein bisschen drauf einstellen kann, hat nette Bilder, gute Schauspieler, solide Geschichte und das Ganze bekommt von mir eine 6 von 10. Habt ihr schon mal davon gehört gehabt? Ich meine, mit Andreas habe ich kurz drüber gesprochen, als ich mich letztens mit ihm getroffen habe, aber Andreas hat sie auch noch nicht gesehen. Wolfgang, hast du überhaupt mal was von gehört?
Nee, habe ich nie was von gehört. Klingt aber ehrlich gesagt auch nicht ganz uninteressant. Also ist ja durchaus so ein Kandidat. 7 Folgen ist jetzt auch nicht die Welt. Aber Disney Plus, da hakt es im Moment bei mir.
Ja, und ist, kann man auch dazu einfach sagen, ist im Prinzip der Fall auch abgeschlossen. Also der Fall ist abgeschlossen. Klar könnte man die einzelnen Figuren, also sie sterben nicht alle natürlich, auch noch weiterführen. Und das Ende ist auch irgendwo offen, aber befriedigend offen, sodass man es auch so stehen lassen kann. Kommt da auch zu als kleiner Pull-Faktor. Aber man hätte natürlich noch andere Abenteuer von Darby draus machen können, definitiv.
Ja. Aber das ist ja durchaus auch was Positives, wenn es dann einfach so eine ich sage jetzt mal, abgeschlossene Miniserie irgendwie ist, ohne dass es dann versucht, das dann über 5 Staffeln irgendwie so zu walzen oder so. Also das ist dann
Ja, ich war ja, ich hatte auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert, weil ich dachte, oh, gucke ich mir die jetzt an, und sie ist halt total offen, weil ich einfach weiß, es gibt keine zweite Staffel davon. Und als ich dann gelesen habe, nee, nee, das passt schon so, der Fall oder das Ganze wird schon aufgelöst, zufriedenstellend, da war ich auch zufrieden und habe mich dann auch anbegeben. Andreas, für dich nicht ganz so was, nehme ich
Na,
an.
ich hatte mal angefangen mit der Serie, die
Ja, stimmt, hat
war,
es erzählt, ja.
genau, die war, glaube ich, irgendwie mal in der Mediathek zu Beginn. Ich glaube, ZDF-Mediathek, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hatte ich mal angefangen, aber bin dann tatsächlich irgendwie davon wieder abgekommen, weil es mich nicht so ganz gepackt hat, die ruhige Art und bis es aufgebaut war und so. Das dauerte mir, glaube ich, ein bisschen zu lange.
Ja, der Aufbau ist tatsächlich relativ ruhig und lange, zusätzlich mit dieser Flashback-Struktur dann auch noch gerade in dem Bereich. Das kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall. Gut, das war's von meiner Seite aus. Viel mehr habe ich dieses Mal nicht im Vorfeld geguckt und somit gebe ich den Stab weiter.
Ja, vielen Dank dafür, Stefan. Und dann mache ich weiter an der Stelle. Ich habe mir Dangerous Animals angeschaut, einen ja, australischen Film, der an der Gold Coast spielt. Und da bietet Tucker, der von Jai Courtney gespielt wird, ja, Haitouren an, wo man mit dem Käfig zu den Haien hinabtauchen kann. Eher die Kategorie mit seinen Schiffstouren, da kommt man nur hin, wenn alles andere ausgebucht ist. Ansonsten würdest du die Tour nicht machen. Und ja, eines Tages verirrt sich auch ein junges Pärchen eben auf sein Schiff. Die machen diese Haitour, kommen dann ganz begeistert aus diesem Käfig wieder raus. Und das Erste, was Zucker macht, ist ja, den Freund abzustechen und ins Wasser fallen zu lassen als Haifutter. Und ja, was mit der jungen Dame, Hesse ist ihr Name, passiert, das werden wir dann im späteren Verlauf des Films erfahren. Denn das ist eigentlich jetzt nur die Eröffnungssequenz des Films, und wir, ja, lernen in der Folge unsere zweiten Hauptcharakter in dem Film kennen. Zephyr, gespielt von Hesse Harrison, ist eine Serverin, die ja sich mit ihrem Kombi die Küste abfährt und da einfach surft und den Tag hineinlebt. Als er eines Tages an einer Tankstelle einen jungen Mann kennenlernt und die Nacht auch mit ihm verbringt, kommt man sich durchaus ein bisschen näher. Ihr wird es aber irgendwie alles zu viel, und sie macht sich am frühen Morgen mit ihrem Bus wieder auf, um irgendwo zu surfen. Und als sie da dann einsam ja, an so einem Strand steht und gerade ihr Surfbrett auspacken will, steht auf einmal Tucker hinter ihr und entführt sie. Ja, entführt sie auf sein Boot, wo sie dann gemeinsam mit Heather irgendwo unten in den Tiefen dieses Ausflugsboots, oder so ein alter Fischkutter ist es eher, aufwacht und ja, dann mit erlebt, was Tucker mit den beiden jungen Damen vorhat, was unter anderem einen Kran und Haie beinhaltet. Ist ja jetzt nicht so die übliche Kategorie Film, die ich schauen würde, so ein bisschen aus dem Horror-Survival-Genre. Ich muss aber gestehen, mich hat der köstlich amüsiert. Ich fand den unglaublich cool gemacht. Er ist kurzweilig, er geht jetzt nicht allzu lang, zieht sich nicht ewig hin, sondern ist einfach kurz und prägnant. Chai Courtney mochte ich bis jetzt überhaupt nicht. Mich hat der irgendwie in keinem Film, in dem der mitgespielt hat, fand ich den gut. Als Tucker, der hier Surferinnen und Urlauber absticht und dann Haie verfüttert, absolut großartig. Ist dann auch einmal so eine ganz abstruse Sequenz drin, wo er dann in Unterhose und Bademantel dann mal tanzt und feiert, weil er wieder ein erfolgreiches Opfer ja, an die Haie verfüttert hat. Hessie Harrison fand ich auch echt klasse als Surferin Zephyr in der Rolle. Wirklich cool und tough und auch eine ja, ebenbürtige Gegenspielerin von Tucker. Es macht einfach Spaß, da bei diesem sich entfaltenden Katz-und-Maus-Spiel irgendwie zuzuschauen. Cooles Sounddesign, der Dampfer, dieser oder Fischkutter ist es ja nicht, aber irgend so ein Kutter oder Schleppboot ist echt ein cooles Setting. Abstrus, unterhaltsam, cooler Survival-Schocker irgendwie. Und als Nebenaspekt, was für den Film eigentlich auch oder vier Filme auch irgendwie ganz cool ist. Die Haie werden nicht irgendwie als sinnlose Killermaschinen hingestellt, wie man es ja angefangen von Jaws über viele, viele weitere Haifilme kennt, sondern das sind halt einfach Tiere, die ein großes Gebiss haben und wenn man ihnen halt irgendwie kübelweise irgendwelches Blut und Fleisch ins Wasser leert, dann schwimmen die da halt hin und fressen einfach. Also das fand ich irgendwie einen ganz netten Nebenaspekt noch in dem Film, dass man da irgendwie nicht dieses auf dieses drauf weiter auf dieses High-Bashing oder nicht High-Bashing, sondern einfach die Haie im schlechten Licht darstellt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und wie gesagt, cool, unterhaltsam. Die beiden Hauptdarsteller sind fand ich echt großartig in dem Film. Wie gesagt, Jai Courtney mochte ich bis jetzt nicht in der Rolle, aber irgendwie eine absolute Wucht. Und ich habe mich köstlich unterhalten bei dem Film. Würde dem auch 7 von 10 Punkte geben und eher mit einer leichten Tendenz nach oben sogar. Also der war echt cool und klasse anzuschauen. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ja, wie schaut es bei euch aus mit Dangerous Animals? Interesse dran? Stefan hat das, glaube ich, schon mal bekundet irgendwo. Bei Andreas weiß ich es nicht.
Ja, ich glaube, wir haben beide Interesse dran, Andreas, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Haifilme gehen meistens, wenn sie nicht ganz billig produziert sind, wie
Ja.
Sharknado oder so, da bin ich schon dabei.
Nee. Ist der jetzt nicht. Also der ist eher so auf die. Ja, solide handwerklich gemacht. Die Haie sind jetzt auch nicht so penetrant im Vordergrund, dass man ständig irgendwelche animierten Haie oder so sieht. Von daher ist der echt solide.
Ja, also Jai Courtney hatte ich zuletzt in Catching Dust gesehen. Da hat er auch wirklich gut gespielt, sehr zurückhaltend. Und hier war schon im Trailer so eine Spaßgeschichte. Also, man merkte das schon da im Trailer, dass er Spaß an der Freude hatte oder Spaß am Spiel hatte. Außerdem, den Regisseur, der hat seine letzten zwei Filme waren The Loved Ones und Devil's Candy, die ich beide mochte. Da spricht nichts gegen. Australische Filme mag ich eh und die Hauptdarstellerin, ich glaube, von Yellowstone ist die ja, ist auch okay, zumindest fand ich sie in Yellowstone ganz nett. Und ja, wird geschaut, auf jeden Fall. Und
Ja,
was du sagst, klingt natürlich auch super. Also.
gut, ja. Ich kannte sie nicht. Ich habe das auch im Nachgang dann gelesen, dass die irgendwie bei Yellowstone mitspielt und ein paar andere Sachen oder so. Aber die hatte ich jetzt in der Tat zum ersten Mal gesehen. War aber echt cool. Gut, ja, das soll es auch schon von mir gewesen sein. Dann gebe ich ab an Andreas.
Jo, ich habe mir The Prosecutor angeguckt, den Stefan schon mal vorgestellt hat. Deswegen will ich jetzt auf die inhaltliche Komponente gar nicht so weit eingehen. Es geht um Polizeidetektiv Fock Gio, der gespielt wird von Donnie Yen. Muss als Polizist feststellen, dass irgendwie viele Täter leider dem Arm des Gesetzes in Gerichtsverhandlungen entkommen und geht deswegen ans Gericht als Staatsanwalt, aber auch da stellt er schnell fest, das läuft nicht alles so, wie er sich das vorstellt. Ja, auf jeden Fall haben wir es hier mit einem, ja, wie soll man sagen, mit einer klassischen Mischung zu tun von Gerichtsdrama und Action-Movie, was ich eine sehr reizvolle Idee fand und lustigerweise oder interessanterweise war der Gerichtsteil auch tatsächlich sehr wie soll ich sagen, ja, schon wie so ein Gerichtsdrama so ein bisschen inszeniert und auch eher zurückhaltend, was ich ganz nett fand. Das spielt ja auch in Hongkong und ich weiß es nicht, ob es da tatsächlich die Gerichtsverhandlungen so ablaufen. Ich nehme es mal an und man merkt da halt, dass es schon noch sehr britisch beeinflusst ist. Weiß nicht, ob das tatsächlich auch immer noch so ist, nachdem ja Hongkong schon an China zurückgegeben wurde. Aber es war auf jeden Fall nett zu sehen. Dazu kommen ein paar wenige, aber sehr, ja, gut gemachte Fights mit einer echt ordentlichen ja, Ausführung und die Action-Komponente ist da ziemlich gut umgesetzt und macht eigentlich richtig Spaß. Insgesamt auch eine einigermaßen akzeptable Laufzeit mit circa 118 Minuten und ja, also ich muss sagen, ich war besser unterhalten, als ich gedacht hatte. Ich glaube, Stefan, du hattest eine 6 von 10 gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde sogar auf eine knappe 7 hier gehen, weil ja, es ist jetzt kein Jahrhundertwerk, aber definitiv eine solide, unterhaltsame Mischung und macht Spaß anzugucken. Nach dem Ende und dem Abspann ist der zwar, denke ich, genauso schnell wieder vergessen, wie er konsumiert war. Aber das macht ja nichts. Auch so Filme muss man es zwischendurch geben. Deswegen, ja, The Protector, wer Donnie Yen mag, ja, er ist schon älter.
Prosecutor.
Bitte?
The Prosecutor, nicht The Protector.
Wollte ich sagen,
Entschuldigung,
ja.
ja. Mit Miller verwechselt.
Ja, The Prosecutor, Entschuldigung. Ist definitiv ein Blick wert und ja, Donnie Yen ist ein bisschen sehr operiert inzwischen und der Filter hilft auch über die ein oder andere Einstellung, aber an sich macht das nichts in dem Film. Und ja, Wolfgang, solltest du endlich mal aus dem Regal holen.
Ja, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe den im Regal stehen, aber immer noch nicht geguckt.
Ja.
Muss das aber jetzt unbedingt mal
Ja, wenn du
nachholen,
leichte Unterhaltung mal zwischendurch
ja.
brauchst, dann kannst du den ja ohne viel Bedenken rausnehmen und anschauen.
Muss ich dann in der Tat mal machen
Ja.
jetzt zumindest.
Ja, ich hatte den ja sogar im Kino gesehen auf einem meiner letzten Reisen. Wie gesagt, ich fand den auch völlig okay. Die Action war gut. Ist so ein klassischer Wettlauf gegen die Zeit am Ende mit einer coolen Szene in der U-Bahn und so.
Ja.
Was mich so ein bisschen gestört hat, ist einfach, dass Donnie Yens Figur so der übersaubere Strahlemann so ein bisschen ist. Im Sinne von, er ist der Gute, er ist, ne, kämpft für die Gerechtigkeit. Und
Ja, aber
das war so ein bisschen, wo ich dachte, ah, es war zu
also
sehr
ich
für
muss
mich
ja,
so ein
aber ich
bisschen.
da würde ich kritisch anmerken, das würdest du in einem amerikanischen Film nicht so bemängeln.
Ja,
Und da gibt es
vielleicht,
ja
aber
auch
da fiel
ganz,
es mir
ganz
einfach auf.
viele Saubermänner.
Natürlich, klar. Aber das war mir schon so, und ja, und er setzt sich für den Feind,
Ja.
für den einen und na, auch mit der Familie und so. Und genau, das war einfach so ein bisschen, aber wie gesagt, jeder, der meiner Meinung interessiert ist, kann es gerne im Forum nachlesen. Kritik ist dort hinterlegt. Und ich fand den auch unterhaltsam, habe es nicht bereut, ins Kino zu gehen. Alles okay. Und gerade wenn er auch im Streaming oder so dabei ist oder in der 99-Cent-Aktion, so wie kürzlich dabei ist, kann ich auch sagen, ja, guckt ihn euch an. Will ich gar nicht abspenstig machen. Aber so ein bisschen das gewisse Etwas fehlte für mich und das war so da. Vielleicht, weil mich auch so der Gerichtsteil nicht so ganz mitnehmen konnte, aber die Action war cool,
Ja.
definitiv. Und da hat er es noch drauf. Ich meine, ich fand es schon lustig am Anfang, wo er so ein bisschen als Überunsterblicher war,
Ja.
weil der Sturz, den hätte jeden anderen zerlegt.
Aber nicht Donnie Yen.
Aber nicht Donnie Yen.
Nein.
Nicht Donnie Yen. Und dann muss er halt Gerechtigkeit im Gerichtssaal walten lassen.
Ja.
Also wie gesagt, aber ich gebe Andreas auch recht, klar, in US-Produktion hätte ich es vielleicht irgendwie eher durchgewunken. Aber es fiel mir auf. Und ich
Ja,
habe auch
nein,
nichts gegen
das
Donnie Yen.
absolut. Der ist der Strahlemann und das zieht sich durch den ganzen Film, egal ob er jetzt kämpft oder im Gerichtssaal ist. Er ist da für die Armen und Waisen.
Ja, und Schwangeren.
Und Schwangeren.
In dem Fall, wie am Anfang. Und
genau.
So.
Ja, aber, das, nee, aber das fand ich auch, macht es irgendwie aus. Und das war das, ja, ich fand es unterhaltsam auf jeden Fall.
Ja,
und,
also unterhaltsam ist er.
Na, und wenn man Gerichtsfilme mag, taugt es einem vielleicht noch so ein bisschen mehr als jetzt Stefan sogar noch.
Ja.
Gut, ob der andere Film, den ich geguckt habe, einem taugt oder nicht, hängt, glaube ich, sehr davon ab, ob man CGI mag und Dinosaurier mag. Also Dinosaurier mag ich eigentlich, CGI nur bedingt. Ich habe mir den letzten Jurassic World, die Wiedergeburt, angeguckt. Wenn ich mich da alles täuschte, zwischen der 7. Film innerhalb der Reihe. Ist eine sehr eigenständige Geschichte, wobei eigenständig in Anführungsstrichen, weil es ist keine neue Geschichte, im Endeffekt erzählen es die gleiche wie immer. Und diesmal ist Hauptdarstellerin Sora Bennett, gespielt von Scarlett Johansson, eine Söldnerin, die engagiert wird von einem ja, sehr zweifelhaften Vertreter eines Pharmaunternehmens, Martin Krebs, gespielt von Rupert Friend. Und der engagiert sie, um die drei größten Saurier zu suchen und denen Blut abzunehmen, um daraus ein Mittel gegen Herzkrankheiten zu entwickeln. Und was natürlich ja, sehr positiv ist. Und deswegen muss das natürlich gemacht werden. Und sie fahren auf jeden Fall auf eine Insel. Es kann natürlich nicht sein, dass keine Kinder dabei sind. Deswegen nehmen sie unterwegs noch eine schiffbrüchige Familie auf, die in den Gewässern unterwegs ist, und notlanden dann sozusagen auf der Insel und müssen sich da durchkämpfen und beiläufig dann auch noch diese Blutproben nehmen. Ja, die Story ist ja hanebüchen und zum Vergessen im Endeffekt. Der Rest ist altbekannt, gibt nicht viel Neues, außer dass jetzt hier noch ein paar mutierte Saurier mit dabei sind. Wir haben so ein paar kleine Easter Eggs und Hints an vergangene Jurassic Park und World Filme, die man aber auch eigentlich da vernachlässigen kann und vergessen kann. Es geht aus, wie es immer ausgeht. Also auch da gibt es keine Überraschungen. Deswegen nicht wirklich gut und interessant als Film. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele den trotzdem mochten, weil er eben die klassischen Merkmale eines Jurassic Park oder World Films auch beinhaltet. Ich war schon kein Fan der letzten, bin auch kein Fan dieses Films, obwohl er auch von Gareth Edwards wieder gedreht wurde, aber der gute Mann, ich weiß nicht, hat es ein bisschen verlernt, muss ich sagen, oder er hat sich zu sehr dieser Blockbuster-Riege verschrieben. Monsters war ja gut, den mochten wir, glaube ich, alle. The Creator fand ich visuell ganz nett, aber die Story war auch schon sehr kitschig. Und ja, Godzilla, den Hype, den der hervorgerufen hat, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Den fand ich nicht wirklich gut. Und ja, Rogue One ist ganz nett, glaube ich. Also den kann man zumindest gucken. Und Jurassic World, wie gesagt, wer die anderen Teile gesehen hat wie ich, der kann den sicherlich auch mal einlegen. Aber wenn man nicht schaut, verpasst man auch nichts. Eine 4 von 5, Entschuldigung, eine 2 von 5 oder eine 4 von 10 würde ich hier vergeben. Mehr ist da nicht drin. Scarlett spielt ganz solide, aber das war es dann auch schon. Mhm. Habt ihr Interesse?
Ja, ich habe ihn schon gesehen.
Du hast ihn schon und?
Ja, ich kann mich da im Großen und Ganzen anschließen. Ich muss gestehen, ich mochte Scarlett Johansson auch irgendwie in der Rolle. Ich fand es, das ist jetzt auch nichts Herausragendes, aber ich fand es ganz nett, sie da als so halbwegs toughe Söldnerin. Und
ja, wobei man sie ja nicht wirklich abnimmt, oder?
Ja, also es ist halt so diese Lara Croft Verschnitt irgendwie so. Was ich halt nicht verstehe, wieso kann man irgendwie nicht beim T-Rex und den Velociraptoren bleiben und muss da immer diese blöden mutierten Saurier und immer noch eines obendrauf und immer noch ein größeres Gebiss und bla bla bla. Das ist halt einfach irgendwie total
dämlich. Schneller, höher, weiter.
Das ja, ist ja, schon, aber ne? Man könnte auch einfach dann sagen, sie haben halt damals auf Isla Nubla oder wie sie auch immer hieß, da die T-Rex und Velociraptoren geklont, dann müssten die ja jetzt eigentlich da sein und nicht irgendwie die x-te Variante und Mutation und was auch immer. Das ist dann halt alles ein bisschen...
Das war ja von den Menschen produziert. Das war ja richtig so eine Fabrik, so ein Labor, das ja dann hops ging, wo die dahin sind. Und es ist ja immer der Mensch, der schuld ist.
Ja, ist meistens so.
Ja.
Ja. Ansonsten ist der halt echt... zum Vergessen, der hat jetzt nichts, was irgendwie lang in Erinnerung bleibt, im Gegensatz zum allerersten Teil und ist halt so Popcorn-Kino kann man sich anschauen. Ich bin wertungstechnisch ein bisschen über dir mit 5 von 10. Gareth Edwards, du hast schon gesagt, Monsters mochten wir alle, hatten wir auch im Podcast besprochen, da muss man aber bis auf Ausgabe 48 zurück, also das ist schon lang, lang her.
Ja.
2011, ich habe jetzt gerade nachgeschaut und halt Hollywood Blockbuster Kino, alles CGI glatt gebügelt irgendwie, muss man nicht unbedingt gesehen haben, glaube ich.
Nee. Stefan?
Ja, ich habe auch nicht wirklich Interesse. Also ich habe die letzten zwei, glaube ich, auch gar nicht mehr geguckt. Gareth Edwards wäre jetzt so ein bisschen noch was gewesen, wo ich dachte, ja, okay, und dass jetzt irgendwie eine neue Trilogie entsteht oder entstanden ist, dachte ich auch zumindest hier ohne, wie heißt der noch, der Marvel-Schauspieler, der in den letzten dabei war?
Chris Pratt,
genau, ohne Chris Pratt ist auch schon mal ein Plus. Scarlett Johansson ist für mich so ein neutraler Faktor, muss ich sagen. Aber es reizt mich auch nicht mehr. Also ich finde es auch schade, dass Gareth Edwards jetzt gerade so diese Blockbuster-Schiene fährt. Ja, am Anfang war es ganz gut, weil ich mochte Godzilla und ich mochte auch Rogue One. Creator war okay. Aber jetzt so das, wo ich auch dachte, das Thema ist einfach so ausgelutscht. Und scheinbar, wie ihr beide berichtet, wurde da jetzt auch nicht wirklich was Neues mit reingebracht. Und er hat auch schon gehört, dass diese Nebenplot-Geschichte mit der Familie einfach so total aufgesetzt ist.
Die ist halt auch so total dämlich. Die segeln da um die Welt und dann segeln sie da direkt an dieser Insel vorbei und der Papa.
Wo ja eigentlich Sperrgebiet auch ist und alles, ne?
Ja,
also,
das ist so. Oh,
ja, ja.
Total. Ja. Und der Freund von der Tochter dabei, den keiner mag und ach, irgendwie und dann ist er ja doch ganz nützlich. Und,
Ja, also dementsprechend, ich glaube nicht, dass ich den gucke. Irgendwie tatsächlich bei meiner letzten Reise hatte mein Flugnachbar den geguckt und da habe ich immer so ein bisschen drauf geschielt, wo ich dachte, ja, okay. Ne? Also da habe ich ein paar Szenen zumindest mitgekriegt. Effekttechnisch sah das ganz okay aus, was ich da aus dem Augenwinkel mitgekriegt habe. Aber ich glaube nicht, dass ich den gucke, weil wie gesagt, die letzten beiden habe ich auch nicht geguckt. Ich glaube, das zieht einfach so an mir vorbei.
Ja, verpasste auch nichts.
Ja.
Jo, gut. Das war's von meiner Seite.
Dann vielen Dank dafür und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptreview und wir haben uns The Convert angeschaut und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe dazu geben.
Ja, The Convert spielt im Jahr 1830 auf der anderen Seite der Erde in Neuseeland, um genau zu sein. Und dort lernen wir gleich zu Beginn den Prediger Thomas Morrow kennen, gespielt von Guy Pearce. Der ist auf dem Schiff und auf dem Weg nach Neuseeland, wurde dorthin entsandt von den Briten und ist auch irgendwie freiwillig gegangen natürlich. Also er ist auf dem Weg nach Neuseeland in diese noch nicht sehr erschlossene Welt für das britische Imperium sozusagen. Und gleich nach seiner Ankunft lernt er quasi den rauen Wind dort kennen, jetzt übertrieben, im übertragenen Sinne, nämlich er gerät nämlich gleich mitten in einen Stammeskonflikt von Maori-Stämmen in dem Sinne, in dem Fall, und kann gerade noch so eine junge Dame retten, Rangi Mai,
Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Kann er dadurch retten, dass er sein Pferd quasi gegen ihr Leben eintauscht. Sie ist verletzt, aber er nimmt sie dann somit in seine Obhut. Muss noch ein Stück weiterfahren mit dem Boot. Und ja, als er dann in seiner Zielsiedlung Epsworth ankommt, wo er dann halt auch wirklich als Prediger das Wort Gottes verkünden soll, wo man ihm auch schon eine Kirche gebaut hat und eine Unterkunft stellt und so, sind die Einheimischen dort, also die britischen Neuzugezogenen sozusagen, nicht so ganz begeistert, dass er jetzt eine Fremde mitgebracht hat, weil sie auch so ein bisschen angespannte Verhältnisse zu den Maori-Stämmen haben. Es gibt mehrere in der Gegend. Von einem Stamm haben sie das Land sozusagen gepachtet, auf dem sie sind. Und es stellt sich heraus, dass von demjenigen, von dem Anführer des Stammes, Rangi Mai, die Tochter ist. Und dementsprechend ist das schon mal ein Plus und positiv, dass man ihr Leben gerettet hat. Es wird auch geduldet, dass sie weiterhin dort bleibt. Also beiden, sowohl Muro als auch Rangi Mai, wird auch noch jemand von dem Stamm, so ein Aufpasser, zur Seite gestellt. Und ja, Muro muss sehr schnell erkennen, dass dort ja diese quasi Zweiklassengesellschaft existiert, wo so ein bisschen Abschuss, also definitiv von oben herab geguckt wird. Das sind Wilde und Ähnliches, eine klassische, sage ich mal, Geschichte, die es auch in den USA mit den Indianern und so weiter gab. Und die Lage spitzt sich zu, als eines Abends der Aufpasser, dessen Namen ich, tut mir leid, nicht mehr gemerkt habe, getötet wird. Es wird zwar jemand, hervorgeholt, der wohl der Täter war, aber das glaubt irgendwie zumindest Muro nicht und keiner so wirklich. Und dann geht es darum, dass er halt den Leichnam überführen muss, oder er meldet sich dazu freiwillig zusammen mit Rangi Mai. Es kommt auch eine Dame dazu, die übersetzen kann und Ähnliches. Und vor diesem ganzen Hintergrund kommt es auch weiterhin zu dem Stammeskonflikt, denn ein anderer Stamm, der feindselig ist, droht damit halt auch dort in der Gegend einzufallen, um das mal so zu sagen. Und natürlich stehen die so ein bisschen dazwischen. Muro, also Thomas, versucht da natürlich zu schlichten oder so, aber wie es so sich andeutet, scheint ein bewaffneter Konflikt nicht mehr umgänglich zu sein und alles steuert irgendwie drauf zu. Problematisch wird es auch, weil moderne Waffen ins Spiel kommen. Ein britischer Händler, will ich ihn mal nennen, beliefert auch den Stamm mit Waffen und beide Stämme auch sogar. Und das macht es nicht einfacher, denn vorher haben die mit ihren traditionellen Waffen gekämpft und jetzt sind Musketen auch noch im Spiel, was das Ganze halt auch nochmal eine gewisse Eskalationsstufe verleiht. So viel zum Inhalt von mir.
Ja, vielen Dank dafür. Und ja, Andreas, was waren deine ersten Eindrücke zu The Convert?
Wo fangen wir da an? Also Guy Pearce ist ein Schauspieler, den ich persönlich sehr mag. Finde den immer wieder in Rollen gut. Von daher war das für mich jetzt auch keine große Überwindung, in Anführungsstrichen, den zu gucken. Wir haben oder beziehungsweise uns ja auch relativ kurzfristig auf den Film geeinigt, auch unter anderem, weil Regisseur Lee Tamahori ja leider vor kurzem verstorben ist. Ich glaube, er hat ja auch mit einem Film begonnen, der über die Maori in Neuzeit ein bisschen gehandelt hat. Ich glaube, Once We Were Warriors oder so ähnlich hieß der. Und von daher, ja, irgendwie faszinierend und tragisch zugleich, dass er ausgerechnet mit seinem letzten Film dann das gleiche Thema oder ein ähnliches Thema wieder behandelt. Ich fand die Rolle interessant, die Guy Pearce hier hat als Prediger, der ja auch seine Vergangenheit wieder mal natürlich mit sich rumträgt, das ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber da eben auch versucht, in seiner Rolle auch gerecht zu werden als Mann des Wortes und auch eben auf die Gewalt irgendwo zu unterdrücken oder auch die Kämpfe zu unterdrücken, so lange, bis es halt auch nicht mehr geht. Und war gut, solide inszeniert, gut umgesetzt. Ich glaube, die selbstredend, die Landschaft ist einfach krass beeindruckend und toll anzusehen, auch in so einem Film. Wenn ich nicht so ein Reisemuffel wäre, Neuseeland ist definitiv eins der Länder, die ich mir angucken würde.
Das wäre aber dann halt auch die weiteste
Genau,
Entfernung, ja,
deswegen
zur
wird es wohl auch
Gegend.
nie stattfinden, aber so als, wie gesagt, was mich dann auch anspricht bei dem Land, sind ja die wenigen Tiere, die es da gibt und oder sagen wir mal, wenigen gefährlichen Tiere im Gegensatz zu Australien. Deswegen würde mich das auch noch eher ansprechen. Nee, aber wie gesagt, das war einfach eine tolle Ecke, die sie sich da auch ausgesucht haben. Und von daher definitiv schöne Aufnahmen, gute Darsteller, kann man nicht anders sagen. Ja,
Ja.
das wäre mein erster Eindruck.
Ich hake da mal kurz ein, denn ein Punkt, den du angesprochen hast, dass du sagtest, ja, Lee Tamaroys letzter Film war bei mir auch so im Kopf,
Ja.
bis ich gelesen habe, es gibt noch einen.
Oh, okay.
Er hat 2024 tatsächlich mit einem angefangen zu drehen und den auch weitestgehend
Ah,
fertiggestellt,
ich
und
hatte gedacht,
seitdem
das okay.
ist er im Post-Production. Wie
Ja.
lange der schon in Post-Production ist, Rutger Hauer spielt noch mit.
Aha.
Der auch schon ein bisschen von uns gegangen ist.
Ja.
Der heißt Charles der Fünfte, wurde jetzt irgendwie umgetauft in Emperor und mit Adrian Brody, Patz Vega, Bill Skarsgård, Oliver Platt, Thomas Kretschmann und so.
Ja.
Und wurde jetzt wohl irgendwie einigermaßen fertiggestellt. Und ich habe gelesen, der wurde oder wird auf den Cannes Filmfestspielen irgendwie noch präsentiert.
Ah, okay.
In einer neuen, also in einer zu Ende gestellten Fassung.
Okay.
Hatte ich aber auch
Ja.
voll nicht auf dem Schirm, muss ich
Nee,
sagen,
ich,
weil ich
also ich habe
tatsächlich auch
gesagt,
überlegt
ist
habe.
ja auf der einen Seite schön, dass er noch einen Film machen konnte, aber ich sage mal, die schönere Vorstellung war jetzt für mich tatsächlich, dass er mit einem so wichtigen Thema in Anführungsstrichen seinen letzten Film gemacht hat. Naja,
Genau,
egal.
so den Gedanke hatte ich nämlich auch, wo ich den Film geguckt habe, wo ich dachte, ja, so mancher Regisseur geht und hat vorher die richtige Gurke seiner Karriere abgeliefert und
Ja.
ist dann ums Leben gekommen oder von uns gegangen.
Ja.
Und wo ich auch dachte, ist ein schöner Abschluss. Und tatsächlich jetzt vor dem Podcast habe ich mal nachgeguckt und dachte, ja, welcher Film kommt denn da 2026 von ihm noch raus?
Ja.
Noch nie was von gehört. Und ich dachte, ja, Rutger Hauer? Wie
Ja.
bitte? Ja, aber tatsächlich, ich mochte The Convert auch von den Punkten her, die du genannt hast. Landschaftlich fand ich auch super toll. Ging gleich am Anfang los. Gut, diesen CGI-Vogel, den sie da im Bild hatten, musste ich jetzt nicht haben.
Nein,
Aber
aber
sonst war es schick. Und
ja.
auch die Inseln, diese Felsinsel auf dem Strand da und alles ganz toll. Muss ich auch sagen, es ist für mich auch, ich mag ja reisen, aber Neuseeland ist, glaube ich, echt schweineweit. Bis nach Australien habe ich es ja geschafft. Und wenn ich denke, ich müsste dann noch mal irgendwie 5, 6 Stunden im Flieger sitzen, um da hinzukommen. Oh. Aber es reizt mich auch, muss ich sagen. Und ich mochte den Film auch. Ich mag Guy Pearce auch. Dementsprechend war ich da auch sehr positiv angetan von der Idee, mir den anzugucken. Und ich war ein bisschen überrascht auch so von der Brutalität her, obwohl es passt ja auch klar, es war eine brutale Zeit und der Film scheut auch nicht davor zurück, ein paar brutale Hinrichtungen und Ähnliches zu zeigen. Inhaltlich, sage ich mal, ist es jetzt nicht so viel Neues. Man hat ähnliche Geschichten schon gesehen, wo halt ein Fremder quasi in ein fremdes Land kommt und da mit den Einheimischen aneinander gerät, im positiven Sinne. Und die Fremden auch im negativen Sinne mit den Einheimischen aneinander geraten. Das wäre jetzt nicht der mit dem Wolfstanz sagen, aber so grob ähnlich ist es schon. Nichtsdestotrotz auch dafür, dass es einfach im Bereich der Maori-Kultur und Stämme war, hat es doch irgendwas Interessantes, Frischeres, als wäre es wieder nur ein Indianerstamm oder ähnliches, ohne das abwerten zu wollen. Aber ich fand das alles gut anzusehen, vernünftig gespielt, auch von den anderen Schauspielern her. Ich fand zum Beispiel auch, dass die Dame, die die Gerettete gespielt, also Tiorere Ngati Melbourne, die Rangi Mai gespielt hat, hatte auch ein paar echt starke emotionale Auftritte und so war es völlig okay alles. Ist ein nettes Historiendrama meiner Meinung nach. Alles ganz hübsch gemacht, also vielleicht hätte man sagen können, ja, vielleicht noch, hätte man es ein bisschen dreckiger gestalten können oder so, aber hat mich eigentlich auch nicht so gestört. Die Ambivalenz war da, wo es natürlich auch darum geht, das ist Pro und Contra von bestimmten Ansichten und Entwicklungen aufzuzeigen, aber auch das kennt man im Prinzip von Western und Ähnlichem schon. Ja, ich gebe mal einen Wolfgang ab.
Ja, ich kann mich da im Großen und Ganzen anschließen, angefangen mit den großartigen Landschaftsaufnahmen, den Strand der Natur, die dunkle, schwarze Erde. Ich fand auch das Schiff irgendwie cool, das ja durchaus öfters auch dann mal eine Rolle spielt oder ja auch, wo Monroe eben nach Ebsworth, wie er ankommt, also auch das als Setpiece irgendwie sehr cool. Guy Pearce bzw. Monroe als Figur war interessant dahingehend, dass ja im Film dann auch relativ viel Maori gesprochen wird, was nicht untertitelt ist, sondern was wir uns dann entweder irgendwie aus dem Zusammenhang erschließen müssen oder dann durch den ein oder anderen Übersetzer bzw. Übersetzerin dann auch übersetzen lassen, damit wir es inhaltlich verstehen. Also das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt. Man ist da dann teilweise eben ähnlich wie die Siedler damals, die Britischen, vielleicht ein bisschen aufgeschmissen, weil man eben sich nicht verständigen kann. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Was mir so ein bisschen aufgestoßen, will ich jetzt nicht sagen, aber ich fand fast so diese Story von Rangi Mai und die Geschichte, die sie hat und die sie ja auch einnimmt, da als Häuptlingstochter und ihr Mann wird da am Anfang hingerichtet und sie kommt dann eben mit zu dieser britischen Siedlung. Ich fand das von der Story eigentlich fast schon interessanter, wie da diese, das, was man dann Munro eben da diese Vermittlung zwischen diesen beiden Stämmen ins Drehbuch geschrieben. Ich hätte fast lieber diese Story irgendwie ein bisschen tiefer und ausführlicher gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem auch, weil die Darstellerin, wie Stefan schon gesagt hat, echt gut war in ihrer Rolle und da eben ja einmal da dieses diese tragische Erfahrung eben mit der Ermordung ihres Mannes und dann ist sie da in dieser britischen Siedlung und da wird sie dann auch eher so ein bisschen herablassend behandelt und die Briten an sich wollen nur unter sich sein und dann dieser Nebenplot, sage ich jetzt mal, mit dem Aufpasser, der noch dazukommt, wo man dann auch so ein Bauernopfer noch in der Siedlung findet. Was übrigens auch so eine Storyline ist, die so nicht so wirklich zufriedenstellend im Film abgeschlossen worden ist. So zum Anschauen fand ich den echt cool. Auch von der Ausstattung ist er toll, wenn man sich den Abspann auch ein bisschen angeschaut hat. Also sie waren echt viele Maori-Berater und Leute am Werk. Also ich glaube, sie haben das dann Lita Mahori ist ja auch Maori oder war Maori und sie haben da, glaube ich, schon auch sehr viel Wert auch auf eine korrekte Darstellung gelegt und das kommt dem Film dann durchaus auch zugute, wenn man dann auch im späteren Teil des Films dann diese Hütten und diese tollen Schnitzereien und alles sieht. Also das ist schon sehr beeindruckend und macht schon auch Laune, da diesen Film anzuschauen. Wie gesagt, mit der Handlung hatte ich jetzt so ein paar so Sachen, die mir aufgestoßen sind, aber nichtsdestotrotz fand ich das auch einen sehr sehenswerten Film irgendwo auch.
Ja, ich kann mich anschließen, dass manche Sachen einfach nicht abgeschlossen sind oder auch nur so im Ansatz erzählt werden. So, also auch die Ja, das, was mit der Ort selber und so, war es ein bisschen so, ja, fühlte sich ein bisschen so wie Staffage an, also so als Hintergrund, aber nicht wirklich ausgearbeitet. Auch so die, man konnte jetzt zwar nachvollziehen, die Handlungen oder so, aber das mit diesem Kleinwarenhändler, der da als ja, Täter gebrandmarkt wird, ohne irgendwelche Konsequenzen dann auch oder irgendwas danach noch zu bringen, ob das, was das dann, ja, oder wie der Ort, ob das zum Beispiel dieses Warenhaus, das da geplant war, dann auch tatsächlich gebaut wurde oder ähnlich, das wird dann alles irgendwo vergessen und man sieht den Ort auch irgendwie gar nicht mehr. Auch später dann im Abschluss dann, als dann dieser Vertrag verhandelt wird und so, ist das irgendwie alles kein Thema mehr. Das fand ich auch ein bisschen schade. Oder wie du auch sagtest, dann eben auch die Neuverheiratung oder die Übergabe, das war alles so ein bisschen nur im Ansatz dann irgendwo. Ja, man kann das natürlich nicht zu sehr ausdehnen oder so, aber es fühlte sich ja halt nicht wirklich passend in dem Sinne. Oder man hätte auch auf manches vielleicht verzichten können oder es anders darstellen können, aber es klingt jetzt auch negativer, als es eigentlich im Film dann selber ist, weil da fällt es gar nicht so sehr ins Gewicht, sondern du denkst eher hinterher dann so drüber, ach, was ist jetzt eigentlich damit? Oder oh, schade, dass das jetzt nicht irgendwie näher erörtert wurde oder so. Beim Film gucken selber hatte ich das Gefühl eigentlich auch nicht so wirklich.
Das Einzige, was ich mich tatsächlich beim Film gefragt habe, was aber eigentlich so ein Blödsinnsgedanke war, ist, als er sein Pferd vom Schiff nimmt und damit schwimmt,
Ja.
und dann hieß es, ja, wir müssen wieder zurück oder weiter, wo ich dachte, wie wollen Sie das Pferd wieder aufs Schiff kriegen?
Wieso?
Wie soll das Ding wieder aufs
Ah, die werden da schon einen Kran haben, wo sie es dann
Ja,
aber
genau, die wollen das Kran
die
haben.
werden ja trotzdem, also die haben ja bestimmt so Ladeseile oder so, wo du im
Das weiß
Hafen
ich
ja auch
leider auch
irgendwas
nicht.
aufs Schiff bringst.
Aber da hast du einen Steg.
Ja, aber im Wasser kannst du doch
Ja,
auch
aber
ein
wenn man da,
Seil um
keine
das
Ahnung,
Pferd legen und
irgendwie
das dann hochziehen.
so eine Decke unter das Pferd und dann an der Decke an vier Enden, also so ein Ledertuch oder was auch immer, und dann an vier
Ja.
Enden so ein Seil dran.
Also da mangelt es dir ganz klar an Fantasie, Stefan.
Ich wollte gerade sagen,
Und
ja.
Tierschutz war 1830 jetzt noch nicht so der
Das
große
sowieso
Wurf,
nicht,
ob
aber.
das dem Pferd Spaß macht oder nicht, ist da völlig wurscht.
Deswegen sage ich, den Gedanken hatte ich tatsächlich irgendwie, wo ich dachte, ja, wollen Sie
Aber
das
die
hinkriegen?
Frage hat sich ja nicht gestellt,
Ich
er hat das
weiß Gott,
Pferd
also
eingekauft.
super praktisch, ja. Genau, aber nein, ansonsten gebe ich euch auch recht. Ja, so ein paar Sachen wurde schnell übergebügelt. Ich fand es tatsächlich ganz nett, dass dieses eine Mädel denen geholfen hat, also diese Tochter von Bürgermeister oder wer auch immer. Aber auch das war ja recht oberflächlich, aber trotzdem, es war halt nicht so, dass sie so eine Hinterhältige ist, sondern nur die Älteren oder,
Ja.
aber.
Aber auch die Story von, klingt jetzt auch wieder so negativ, von Charlotte, also der Übersetzerin, der Witwe, mit der er sich da anfreundet und die ja auch Rangimai dann so ein bisschen hilft oder so. Auch da, die ist auch so der Hintergrund ein bisschen unklar geblieben, wie sie jetzt da überhaupt in dieses Dorf kam und wer da ihr Ehemann war
Aber das hat sie doch erzählt.
Sie hat erzählt, ja, es ist
Ja,
auch so, es
also es ist auch sehr kurz,
ja.
ja, aber sie hat zumindest, als sie die Nacht da zusammen verbracht haben, schon erzählt, was ihr widerfahren ist im
Und
Endeffekt. Und das war ja auch dann, dass sie dann im Zuge dieses Endkampfes ja mit in den Stamm wieder aufgenommen wurde und
ja,
so.
richtig.
Das war ja auch mehr oder weniger so der Abschluss ihrer Geschichte.
Also es hat alles so, also wie du schon gesagt hast, es klingt jetzt alles deutlich negativer, als es eigentlich ist, aber es hat so irgendwie wie so diesen Vibe, wie wenn man sehr viele eigentlich ganz gute Ideen gehabt hat, aber dann irgendwie im letzten Moment oder beim Schnitt irgendwie dann vieles vielleicht auch einfach auf den Boden des Schneideraums gefallen ist oder so, dass
Da stecken
ja,
auf
also
jeden Fall viele Geschichten drin, die erzählbar sind, sagen wir so. Und man muss auch sagen, im Endeffekt ist es auch auf der einen Seite gut, weil du tatsächlich mehrere Charaktere hast, die irgendwo einen interessanten Background haben, wo du eigentlich denkst, da würde ich gern mehr drüber erfahren, so ein bisschen. Ja. Was jede einzelne von diesen Hauptpersonen tatsächlich doch interessant macht und deswegen wahrscheinlich auch relativ kurzweilig war beim Zugucken.
Mhm. Ja, ich denke auch, man hätte aus der Materie eine Miniserie machen können, ohne weiteres. Man hätte das ausbauen können, ähnliches. So kam es mir halt auch ein bisschen oberflächlich vor, aber wurde ja auch gerade schon erwähnt, dafür halt ging es kurzweilig vorbei. Also ist jetzt nicht so ein, ist ja auch nicht über 2 Stunden, ich glaube knapp unterlief der. Und dementsprechend habe ich auch keine Längen so verspürt, sondern hatte das ein solides Tempo. Ja. Action war halt auch immer irgendwo drin, beziehungsweise immer Entwicklungen, die das Ganze so ein bisschen vorangetrieben hat. Es war nicht zu sehr auf die Stelle die ganze Zeit, in bestimmten Zeiten. Es war alles völlig in Ordnung und dementsprechend empfand ich es auch irgendwo als recht kurzweilig, den Film.
Ja, auf alle Fälle. Gut, ja. Gibt es sonst noch was zu The Convert oder sollen wir mal langsam Richtung Wertung schreiten?
Nee, also ich für mich als Zusammenfassung definitiv ein sehenswerter Film, interessanter Film, optisch ansprechend, darstellerisch gut. Also von daher denke ich, leider teilweise oberflächlich und was halt mein Hauptkritikpunkt so ein bisschen ist, was Stefan auch schon kurz angesprochen hat, es ist halt einfach so altbekannt vom Storyaufbau und was halt so passiert und wo du halt dann schon denkst, oh ja, das haben wir eigentlich jetzt schon in ganz vielen Filmen gesehen. Also das ist immer irgendwie schade so auf der einen Seite. Andererseits ist es natürlich auch schwer, mit immer was Neuem um die Ecke zu kommen. Vor allem natürlich, wenn du was Altes erzählst, da gibt es ja auch nicht so viele Variationen von dem, was vielleicht tatsächlich auch passiert ist. Aber irgendwie hat man schon dann einfach das Gefühl, ja, kenne ich halt schon. Ne?
Ja, und es ist halt auch klasse, es ist halt kein Film, einfach den man natürlich irgendwie auch aus der Maori-Perspektive hätte erzählen können. Es hat so diesen klassischen Aufbau. Natürlich ist es ein Westerner, sozusagen, ein Brite in dem Fall, der das Publikum halt quasi mitnimmt und in diese Welt einführt und das erlebt. Und deswegen, ja, es ist definitiv nichts Neues vom Aufbau und Inhalt in dem Sinne her. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall bei dir in deinem Fazit, kann das bedenkenlos unterschreiben.
Es ist halt wie immer, Geschichte wiederholt sich und das sieht man dann halt auch in filmischer Form so. Da ist halt, ob es die Siedler in USA oder Amerika sind oder die dann ans sprichwörtlich andere Ende der Welt gehen, das ist halt alles irgendwie ähnlich.
Es waren halt auch immer die gleichen Leute, in Anführungsstrichen, die da halt hingefahren sind, ne? Die Europäer im Endeffekt.
Ja, ja.
Und deswegen ist die Geschichte natürlich auch egal, ob du jetzt in Amerika oder Australien bist, halt auch eine ähnliche Geschichte.
Mhm. Ja. Ja, wie wird es wertungstechnisch bei dir aussehen?
Ich schwanke irgendwo zwischen der 6 und der 7 irgendwie. Weil ich nicht gelangweilt war, habe ich einen guten Tag und sage knappe 7.
Gut. Ja, tatsächlich lag ich auch bei meinen Überlegungen genau dazwischen und habe mich aber auch für eine knappe 7 entschieden, weil auch so rückwirkend, ich mag einfach Guy Pearce und irgendwie der bleibt im Gedächtnis und ich mochte das Maori-Setting, die Landschaften waren gut, ich habe mich nicht gelangweilt, also kann ich da auch guten Gewissens eine knappe 7 von 10 geben.
Dann sind wir uns ja einig, ich bin auch bei einer 7 von 10 und kleines Bumont noch am Rande, es ist dieselbe Firma, die auch Dangerous Animals produziert hat, hat auch The Convert produziert, es sind teilweise sogar die gleichen Produzenten, also da ist dann auch ist diese Ecke der Welt ist irgendwie dann auch alles
sehr klein.
Kleiner und irgendwie auch alles zusammen.
Ja, so Aussie und Ausploitation und alles, was so ne, irgendwie dann in die Richtung geht. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einer von dem, ich weiß jetzt nicht, irgendwie auch von den Produzenten oder so, war auch bei diesem Wormwood. Das ist auch so ein Aussie-Horrorfilm irgendwie. Also, Die Geldgeber oder Produzenten sind da ja auch eher rar gesät wahrscheinlich.
Ja, ist jetzt nicht die größte Industrie da, obwohl die viele Filme machen und auch schon bekannt, also ne,
ja.
aus Neuseeland, da Herr der Ringe und so. Aber klar.
Kommt auch immer wieder was Gutes, wie man auch an der Convent sieht.
Ja, absolut. Gut, ja, dann soll es das von uns gewesen sein. Ja, durchaus dann auch eine Empfehlung für The Convert. Und ja, das wird dann voraussichtlich auch die letzte Ausgabe für dieses Jahr von uns sein. Von daher bleibt mir an dieser Stelle euch allen auch noch ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Und wir hören uns dann Anfang des nächsten Jahres wieder und dann vermutlich in der nächsten Ausgabe auch mit unserem jährlichen Rückblick auf unser Filmjahr. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, auch von mir schöne Weihnachten, guten Rutsch und genau, wir werden uns hören mit dem Besten und dem Schlechtesten, was wir fanden, was 2025 filmisch zu bieten hatte. Bis dahin, euer Andreas. Tschüss.
Genau, dem schließe ich mich an. Frohe Feiertage und wir hören uns 2026.